Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vor allem, weil heute ein, wir wissen es nicht, aber wahrscheinlich, ziemlich sicher, unfassbar beliebtes Format zurückkehrt. Der Bandwagon rollt wieder durch unser kleines Podcast-Format und wir freuen uns drauf. Jetzt ist natürlich die Sache, ihr kennt ja, also diejenigen, die den Bandwagon kennen, wissen, dass das natürlich alles von langer Hand geplant ist und dass das natürlich einen ziemlichen Vorlauf braucht. Wir erklären gleich noch genau, was der Bandwagon ist. Deshalb konnten wir aber nichts dafür, dass ausgerechnet der Großmeister Zach Lowe himself gestern, beziehungsweise vorgestern, ausgiebig über die New Orleans Pelicans geredet hat. Das ist nämlich heute auch unser Team, unser Bandwagon-Team. Von daher wahrscheinlich, eventuell gibt es Überschneidungen. Macht aber nichts. Denn, wie jede Woche, sitzt mir der Nächstbeste gegenüber, der auch vom Großmeister sicherlich komplett unbeeindruckte.
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole Pelican, Zion, Ingram, Herb, wer auch immer. Bevor wir starten, andere Frage. Warst du bereit für das Drew Eubanks Revenge Game?
Ich bin immer bereit für das Drew Eubanks Revenge Game.
Es war krass. Ich bin heute Morgen aufgestanden, hab meinen Kaffee getrunken, da war gerade noch das Ende Ende Blazers gegen Spurs. Und auf einmal gab es ein Two-Man-Game zwischen mit Dame und Drew Eubanks. Und Drew Eubanks hat Rebounds geholt, hat Blöcke gestellt, hat abgerollt, hat Pumpfakes gegen Pöltl, der natürlich vorher 31 Punkte bei fast 100% aus dem Feld getroffen hat und hat die Pumpfakes ausgepackt, And-Ones ausgepackt, hat dominiert. Und es hat Spaß gemacht.
Der zwar, Plus 28 ist sein Plus-Minus bei dem Spiel. Ich hab mir jetzt nur den Boxscore angeguckt. Da war übrigens meine Reaktion heute Morgen erstmal Holter die Pöltl.
Weil schön, ne?
So eine Statline hätte ich jetzt von ihm auch nicht unbedingt erwartet, aber Shoutout an dieser Stelle. Nee, also. Aber Eubanks geht dann ab, oder was?
Eubanks ging am Ende total. Aber wie gesagt, ich habe nur das Ende gesehen, aber da war er prägend, sozusagen, dass die Blazers das Ding noch, also ich meine, sie waren jetzt nicht, also als ich eingeschaltet habe, nicht ganz weit weg, aber dass sie es, wir waren ein bisschen zurück, ein bisschen hinten, dass sie es noch gedreht haben, gemeinsam mit dem, bisschen Simons und die Defense natürlich der Blazers, aber ja, ich war positiv überrascht, war ein schöner Tag, Start in den Tag und ja, wie gesagt, heute eigentlich nicht Thema, aber ich dachte, wir starten mal mit was anderem ein, wenn wir schon Zach Lowe quasi kopieren. War ein bisschen bitter am Montag.
Ja. War das nicht, was heißt denn Montag? Hat er gestern hochgeladen oder nicht?
Stimmt, ja, aber ich glaube, sie haben Montag wahrscheinlich geredet. Deswegen habe ich, glaube ich, vorgestern gesagt. Weißt du? So.
Ach so.
Weil USA zurück, zeitlich und so, aber vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall gestern, ja.
Ja, ist halt, also wie man es macht, macht man es falsch. Ne? Letzte Woche hatten wir ja auch erst überlegt, ob wir es halt da schon machen und da fehlten dann wieder Leute. Ich meine, jetzt haben auch wieder Leute gefehlt. Letztendlich ist es egal, aber ich glaube, um ehrlich zu sein, auch, dass wir wahrscheinlich nicht die identische Hörerschaft haben wie der Kollege. Deswegen passt es schon.
Wahrscheinlich. Ich denke halt wahrscheinlich, viele Leute, oder die meisten Leute, die ihm zuhören, werden auch uns zuhören. Nur umgekehrt ist es wahrscheinlich so, dass halt viele Leute, die uns zuhören, ihm nicht zuhören. Ne?
Ja, das ich denke auch, so wird es
wahrscheinlich sein. Davon gehe ich eigentlich aus. Also deswegen, ja, sorry an alle, falls es Überschneidungen gibt. Nein, es ist ja auch ganz nett, nochmal eine andere Perspektive, eine zusätzliche Perspektive zu bekommen. Reingehört habe ich natürlich. Grundsätzlich natürlich, bevor wir starten, ich meine, wir haben jetzt über Drew Eubanks geredet, sowas wäre natürlich auch was für Patreon. Ne? So mal
wo du andere einfach Spieler mal betreffen. 15 Minuten über Drew Eubanks abhotten kannst.
Absolut. Genau. Ich war kurz davor, das Mikro einzuschalten heute Morgen und zu sagen, hey, komm, spontan Drew Eubanks Shoutout. Aber nein, Patreon, da passieren nämlich genau solche Dinge, denn auf patreon.com/Korbjäger-Podcast und Korbjäger mit, so sieht das aus, könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Andererseits gibt es eben extra Content, zum Beispiel Drew Eubanks Shoutouts, vor allem aber den Sehtest zum Beispiel, wo wir uns tatsächlich Spieler genauer anschauen, einzelne Spieler genauer anschauen. Vorletzte Woche, glaube ich, hatten wir Tyrese Halliburton. Es gab auch schon Cade Cunningham. Es wird auch noch jemand anders geben. Vielleicht Drew Eubanks, wer weiß. Auf jeden Fall gibt's das. Es gibt Mailbags. Und genau, es lohnt sich reinzuschauen, denken wir, hoffen wir. Von daher, wenn ihr es noch nicht getan habt, macht's vielleicht mal, schaut vielleicht mal vorbei. Und da dieser Bandwagon, wie gesagt, vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung für all diejenigen, die zum ersten Mal vom Bandwagon hören. Da schauen wir uns Teams halt genauer an, also über einen gewissen Zeitraum, schauen wir mal so ein bisschen, wie die spielen. Wir haben da mehrere Kategorien, die werde ich jetzt nicht alle aufzählen, sondern die werden wir dann benennen, wenn es soweit ist. Und genau, hangeln uns dann so ein bisschen durch, schildern unsere Eindrücke, was wir so geglaubt haben, ausgemacht zu haben oder glauben, ausgemacht zu haben. Und ja, um einfach mal, die ursprüngliche Idee war, Teams zu nehmen, die normalerweise nicht so im Fokus stehen. Also da werden wir sicherlich auch weitermachen, aber jetzt gut, die Pelicans, ist jetzt, da hat der ein oder andere schon drüber gesprochen. Deshalb, aber wir dachten, auch solche Teams gerade, die so an der Schwelle sind, zum Playoff-Team, zum Contender-Team, sind ganz interessant. Deswegen jetzt die Pelicans.
Ich lasse euch mal hinter den Vorhang blicken. Max hat mir damals geschrieben, ich will keine Gurken mehr.
Stimmt überhaupt nicht. Ich habe geschrieben, ich will keine Pfeifen mehr. Nein. Nee, also, ja, ich habe tatsächlich, aber wir haben tatsächlich so ein bisschen überlegt, es gibt natürlich auch halt Teams, die, von denen man viel spricht, bei denen es aber echt mal interessant ist, mal hinzuschauen, also was sie genau machen, also beziehungsweise um zu gucken, ob man rausfällt, was sie genau machen. Und das halt, die Pelicans sind halt eins. Mal schauen, wer da noch so kommt. Normalerweise gibt es dann natürlich auch eine Umfrage, wen ihr gern hättet. Auch das werden wir sicherlich wieder aufwärmen, nachdem wir über die Pelicans gesprochen haben. Und da wir auch heute, wie ihr wisst, wie es meistens der Fall ist, ein hartes Out haben, starten wir direkt mit der ersten Kategorie. Basketball und gutes Essen gehören bei uns zusammen wie Javonte Green und der eingeflogene Backdoor-Cut. Wir kochen gern. Gleichzeitig gibt es bei mir mindestens mal 82 Bulls-Spiele, die geschaut werden wollen. Außerdem ist Zeit mit der Familie sowohl bei Ole als auch bei mir essentiell wie Rocco für Clay. Heißt, wo andere in Südkalifornien Load managen, müssen wir Zeit managen. Mit HelloFresh. Denn so viel Spaß die Menüplanung für die Woche macht, sie nimmt Zeit in Anspruch. Manchmal fehlt auch einfach die Kreativität und gleich mehrfach einkaufen gehen, weil ich gestern noch nicht wusste, was wir morgen essen, funktioniert auch nicht immer. HelloFresh setzt euch dagegen ganze Menüs vor. Ihr wählt aus vegetarischen, familienfreundlichen, fleisch- und gemüsehaltigen Gerichten eure Favoriten aus. Jede Woche gibt es neue Inspirationen. Danach läuft alles automatisch wie dem Mars Midrange Jumper. Habt ihr eure Gerichte bestellt, erhaltet ihr wöchentlich eure Kochboxen. Gefüllt sind sie mit frischen, hochwertigen, perfekt portionierten Zutaten von zertifizierten lokalen Erzeugern. Für einen gewissen rein wie das von Jordan Poole bei jedem Jumper ist die Verpackung recycelbar und die Lieferung nachhaltig und klimaneutral. Und dank flexibler Abos könnt ihr die Lieferung jederzeit anpassen, pausieren oder kündigen. Wir haben uns beispielsweise für die Bandnudeln mit Miso-Zwiebelsauce und Nuss-Chili-Crunch entschieden. Klingt fancy, ist am Ende aber ganz einfach und die Idee, Pasta mit Miso zu kombinieren, werden wir öfter umsetzen. Dem Kleinen haben die Conchili mit Thunfisch und gebratenen Kapern ziemlich gut geschmeckt. Die Zutaten schön portioniert und die Rezepte übersichtlich auf ansehnlichen Karten zu bekommen, hat außerdem den Kochprozess deutlich beschleunigt. 30 minutes or less heißt bei HelloFresh und diesmal haben wir das Zeitlimit tatsächlich nicht gerissen. Probieren solltet ihr also unbedingt, zumal wir uns mit HelloFresh zusammengetan haben und ihr deshalb ordentlich sparen könnt. Bis zu 90 Euro Rabatt bekommt ihr auf eure ersten 4 HelloFresh-Boxen. Für die erste Box spart ihr euch außerdem den Versand. Lebt ihr wiederum in der Schweiz, bekommt ihr auf eure ersten 4 Boxen bis zu 140 Franken Rabatt. Einzige Voraussetzung, ihr müsst Neukundinnen sein. Gebt beim Checkout einfach den Code HFKORB ein und werdet kurz darauf selbst zum Chefkoch. Nochmal, HFKORB bei HelloFresh eingeben und in die Shownotes schauen. Da listen wir euch alles nochmal ganz detailliert auf, dann klappt auch wirklich alles und ihr könnt mit der Leichtigkeit eines Zach LaVine durch die Küche schweben. Und jetzt weiter viel Spaß mit der aktuellen Folge. Die Saison in ein paar Sätzen. Und ich glaube, ich habe dich da schon ein paar Mal überfahren, ne, dass ich gesagt habe, Ole, mach mal.
Eigentlich immer, ja.
Eigentlich immer. Soll ich jetzt machen, deshalb?
Kannst du machen. Ich meine, ich krieg's sonst auch hin, aber wie du magst.
Also ich habe mir Notizen gemacht. Also vielleicht, ich weiß nicht.
Ja, okay, dann hau raus. Also so einen Scheiß habe ich nicht gemacht.
Nee, dann ja, eben so. Und pass auf, weil das Krasse ist nämlich an der ganzen Geschichte, dass diese Notizen auch Stats beinhalten.
Leck mich am Arsch.
Und
Entschuldigung.
Da, ja, kein Grund, vulgär zu werden, aber das muss auch mal raus dann, natürlich.
Ja, ja. Also
deswegen,
da kann ich mir nicht helfen.
Und pass auf. Die Stats gehen auch darüber hinaus, dass ich euch jetzt sagen werde, dass die Pelicans bei einer Bilanz von 8-6 Siebter am besten sind. Also ich habe noch mehr Stats vorbereitet. Oh, aber das ist natürlich ja, okay. Mal so. Ne?
Das hätte mir ja schon gereicht.
Also. Eben, aber es kommt noch mehr gleich. Auf jeden Fall, wie gesagt, also der Saisonstart, es ging ja heiß los, beziehungsweise 2-0, zwei Spiele. Und der Sieg gegen Netz, so retrospektiv, sieht er auch ein wenig anders aus, nachdem ja, dieses Kartenhaus ein wenig in sich zusammengefallen ist in den letzten Wochen. Dann sah es wieder ein bisschen besser aus. Jetzt hat der König ordentlich, hat den Netz ordentlich an eingeschenkt. Die Kings wären vielleicht auch so ein Bandwagon-Team, oder? So mal in Zukunft.
Sind wir bei den Pelicans oder so?
Ja. Wir kommen zurück gleich.
Nein, die Kings sind super. Und das ist halt, wir werden uns darauf festlegen, die zu machen, und in der Phase werden sie dann wieder reinkacken, weil sie die Kings sind.
Genau. Aber
für den Moment sind sie super.
Für den Moment sind sie super. Die Pelicans sind auch ganz gut. Das Ding, das Problem der Pelicans war so ein bisschen, dass sie die Vorbereitung nie komplett absolvieren konnten. Also Brandon Ingram hatte zum Beispiel eine Zehenverletzung. Dann gab es den Saisonstart, der gut aussah. Dann gab es dieses Jazz-Spiel, in dem Zion sich erst an der Hüfte verletzt hat, nachdem ihn Jordan Clarkson geblockt hat. Dabei aber er und er danach unsanft auf dem Boden landete. Brandon Ingram hat sich im selben Spiel eine Gehirnerschütterung zugezogen, war dann eine Weile im Concussion-Protokoll, hatte auch wirklich Probleme. Das heißt, das Team, also ja, es gab so ein bisschen Ups und Downs. Das Team ist nie so, oder man hat das Team selten so gesehen, wie es denn eigentlich aussehen soll. Vergangene Nacht gegen die Grizzlies hat zum Beispiel auch Zion wieder gefehlt. Und genau, deshalb ist alles noch nicht ganz so stabil, wie man es vielleicht gern hätte. Trotzdem haben sie das, jetzt pass auf, das 5-beste Net-Rating, krass, das 8-beste Offensive-Rating bei 113,8 und das 8-beste Defensive-Rating mit 109,9. Und das, ne, ist eigentlich schon wieder, deutet schon wieder darauf hin, man sagt ja gern, so Offensive-Rating, Defensive-Rating in den Top 10 ist ein ganz guter Indikator dafür, dass ein Team relativ gut unterwegs ist. Und die Grizzlies, diese Tiernamen immer, diese Pelicans, die Pelicans sind auf einem ganz guten Weg, so grundsätzlich, was das angeht. Es sind halt nur noch, es gibt halt nur noch so Schwankungen, es gibt halt dann manchmal so Spiele, ja, die gewinnen sie dann am Ende, kommen wir später vielleicht noch ein bisschen detaillierter drauf, aber es gibt so Phasen, in denen es dann einfach nicht so ganz zusammengeht. Und wie gesagt, die Verletzungen spielen da sicherlich auch eine Rolle, dass halt essentielle Spieler ein bisschen in and out sind. Und ja, hast du der ganzen Geschichte noch was hinzuzufügen?
Nee, ich finde, das beschreibt es ganz gut. Also beschreibt vor allem auch so ein bisschen, dass dieses, also das war zumindest auch meine Empfindung, dass diese Ratings, diese Metriken irgendwie für mich ein bisschen besser wirken, als das Team auf mich bisher gewirkt hat. Mhm. Also zumindest so konstant. Und gleichzeitig spricht es halt auch ein bisschen dafür, und das würde ich halt auch unterschreiben, dass die Resultate, die man bisher so gesehen hat, auch noch gar nicht unbedingt repräsentativ ist, im Sinne von, das Team kann eigentlich mehr, als man bisher so gesehen hat, wenn mal alles zusammen spielen dürfen. Das ist natürlich die Frage, wann wir dazu kommen, aber ich finde tatsächlich, dass sie einfach zum jetzigen Zeitpunkt ein Team sind, das relativ schwer zu entschlüsseln ist, weil man sehr, sehr viele verschiedene Versionen von denen schon gesehen hat. Und auch, also du hast ja die zwei Siege zum Saisonstart angesprochen, seitdem war es halt immer hin und her, also immer einmal gewonnen, einmal verloren, einmal gewonnen, einmal verloren, zweimal verloren, einmal gewonnen, einmal verloren. Jetzt haben sie gerade wieder einen Two-Game-Winning-Streak, also das heißt, sie sind komplett on fire, aber mal gucken, wie
es kommende Nacht geht. Wird er leider ein Ende haben, ne?
Geht's gegen die Bullets oder gegen wen?
Es geht gegen die Bullets, und die sind natürlich auch krass on fire gerade.
Oder Sicherheit. Auch
nicht. Ja, nee, leider nicht. Es gibt bei, Entschuldigung, ganz kurzer Exkurs, aber bei Bulls Twitter gibt es schon wieder ein paar, und es ist sicherlich nicht repräsentativ für die Fanbase, aber die Billy Donovan mit seinem Vorgänger vergleichen.
Wow. Das ist natürlich heftig.
Das ist heftig, oder? Aber so weit ist es schon gekommen, der Frust über die letzten Spiele. Aber die Nuggets waren auch echt mies. Naja, egal. Pelicans. Zurück. Auf und ab geht's. Trotzdem, würde ich dir zustimmen. Das ist ja immer so, genau, Metriken ist so ein Ding. Also sind die Metriken zu gut oder sind dann die Ergebnisse am Ende zu schlecht? Also ich meine, keine Ahnung, es gibt dann auch so ein paar Siege wie beispielsweise gegen die Warriors, bei denen weder Steph noch Draymond noch Klay gespielt haben. Gleichzeitig, ja, also ich finde, ich weiß nicht, geht es dir ähnlich, dass man so ein trotz allem ein Line-Up hin und her ist, trotz ja dieser Schwankungen, also so zumindest mal so ein paar Grundkonstanten ausmachen konnte oder so ein paar vielleicht so Ideen ausmachen konnte und so ein paar Tendenzen ausmachen konnte, die man vielleicht noch mehr zu sehen bekommt im Laufe der Saison, sollten alle über einen längeren Zeitraum mal fit sein. Ich meine, Herb Jones war ja auch dann kurz mal raus mit Knieproblemen.
Ja.
Hast du den Eindruck oder wirst du den Eindruck teilen? Oder warst du komplett so, okay, boah, eigentlich schlechter Zeitpunkt für den Bandwagon?
Nee, also eigentlich finde ich es einen ganz guten Zeitpunkt, einfach aus dem Grund, weil man halt jetzt gerade noch so das Gefühl hat, es kann in ein paar Richtungen gehen. Und bei manchen Sachen kann man aber, finde ich, schon absolut auch erkennen, okay, das ist wahrscheinlich etwas, was sie was sie vielleicht noch rausfinden müssen, wie sie das optimieren. Das sind halt, und andere Sachen sind vielleicht welche, die permanent eine Priorität sein werden. Also beispielsweise, dass sie mit dem Personal, das sie haben, eins der Teams sind, die halt viel auf Offensiv-Rebounds gehen und die halt viel versuchen durch Physis und viel am Korb halt aktiv zu sein. Das ist ja etwas, wo man davon ausgehen kann. Das wird auf jeden Fall etwas sein, was sie sich beibehalten. So ein paar andere Sachen, beispielsweise so die Wurfverteilung in der Offensive, so ein bisschen die Art und Weise, wie sie zu Würfen kommen, auch die Wurfdiät, die sie haben. Da kann es natürlich sein, dass sich ein paar Sachen irgendwie noch ein bisschen verändern müssen. Und wenn ich so auf den Kader gucke, habe ich das Gefühl, die haben eigentlich fast teilweise zu viele Leute, die spielen sollten. Mhm. Und da gibt's halt irgendwie noch relativ viel aufzudröseln. Aber also deswegen finde ich es eigentlich gerade einen relativ spannenden Zeitpunkt, auch um über die zu reden, weil es irgendwie noch nicht so ganz klar ist, in welche Richtung es jetzt insgesamt gehen wird. Also abgesehen davon, dass ich denke, das ist ein sehr talentiertes Team, was ziemlich gut sein kann. Aber wie gut, das ist halt, glaube ich, noch ziemlich offen.
Ja, also genau, wie du sagst, also so ein paar Dinge, die man vielleicht auch erwartet hat, sind einfach noch nicht so da. Also du hast ja die Wurfverteilung auch so ein bisschen angeschaut. Ich glaube, Zion nimmt nur die drittmeisten Würfe, ne? Ja. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Also das ist natürlich, das wäre jetzt was. Ich meine, keine Ahnung, die anderen beiden sind McCollum und Ingram, die generell ja auch ganz gerne auf den Korb werfen. Was ich gerade bei McCollum ganz interessant finde, und das ist halt genau so ein Faktor, der, glaube ich, der sich irgendwann ändern dürfte, beziehungsweise der sich vergangene Nacht ja schon geändert hat. Also vor dem Memphis-Spiel hatte McCollum irgendwie 39% aus oder 39,1% aus dem Feld getroffen und 27,9% von draußen. Da deutete seine Karriere eigentlich schon darauf hin, dass sich das noch verbessern dürfte. Gegen Memphis waren es jetzt 7 von 13 von draußen und 11 von 23 aus dem Feld. Also da ist wahrscheinlich so ein Faktor, der auch so ein bisschen diese Findungsphase. Ich meine, McCollum ist auch derjenige, der eigentlich am konstantesten dabei ist von den Big Three, wenn man es so nennen will.
Ja, und war aber auch angeschlagen und so ein bisschen
genau.
Krank zwischendurch, ne? Also was
genau, Fingerverletzung,
glaube ich, auch irgendwie gehabt, ne? Beigetragen hat.
Ja. Genau. Und da ist halt, genau, und das ist halt so die Frage dann. Ja, bist du, oder das ist wahrscheinlich dann dadurch, dass keiner so 100% fit war die ganze Zeit, da wirklich dann die richtige Verteilung zu finden und das richtige Setup zu finden, wie man alle wirklich genau einbaut. Also Ingram hat ja auch so sein eigenes Ding, kann dann auch mal übernehmen, wie am Ende gegen die Bulls. Und interessant finde ich trotzdem, wenn das Zion, also glaubst du, könntest du dir vorstellen, dass bei Zion so das Ding ist, okay, ich meine, er war ein Jahr raus und du hast zwei, ja, im Prinzip Veteranen, die ihre Stärken selber in der Offensive haben, die auch Würfe brauchen irgendwie, dass du sagst, okay, Zion jetzt erstmal muss jetzt nicht sofort die erste Geige spielen? Oder hättest du gesagt, wir versuchen schon, oder siehst du, wie siehst du es auch perspektivisch, ist natürlich die Frage. Denkst du, dass Zion überhaupt die erste Geige spielen muss? Oder dass er so, weil Point Zion zum Beispiel haben wir jetzt ja auch noch nicht so oft gesehen. Oder hat seltener gesehen als vielleicht erwartet. Dass du dann sagst, es ist dann eher so ein Mix aus, dass irgendwann Playmaking, Passing und dass die drei mehr voneinander profitieren und dass es gar nicht primär darauf ankommt, wer jetzt Nacht für Nacht die meisten Würfe nimmt.
Also ich glaube, dass es schon sich ein bisschen mehr in seine Richtung bewegen muss eigentlich. Also das heißt nicht, dass er in jedem Spiel 30 Würfe nimmt und McCollum und Ingram teilen sich 20 oder so. Das überhaupt nicht so. Also gerade Ingram, der ist so ein guter Clutch-Scorer mittlerweile. Der soll ruhig am Ende von Spielen auch übernehmen dürfen. Und das ist, finde ich, überhaupt kein Ding. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sie noch ein bisschen lernen müssen, wie sie diese Waffe, diese Kanonenkugel namens Zion irgendwie ein bisschen mehr einsetzen, weil es gibt halt schon Spiele, wo die Offense teilweise einfach an ihm vorbeiläuft. Und das, also du hast das mit Point Zion schon angesprochen, da stimme ich dir zu. Das ist momentan kein wesentlicher Teil ihrer Offense. So, er ist wirklich mehr als Zielspieler eingesetzt. Und das finde ich an sich okay, nur teilweise wird er halt dann nicht wirklich gefunden. Also beispielsweise in diesem Spiel gegen Portland, wo er dann im letzten Viertel noch explodiert ist, da hat er über die ersten drei Viertel hat er 6 Würfe bekommen. Und das ist halt, finde ich, etwas, was nicht passieren darf, weil wofür hast du Zion auf dem Feld? Für Offensiv-Rebounds und für Abschlüsse. Du hast ihn ja nicht dafür drauf, dass er ein super Verteidiger ist, da kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen, sondern du hast ihn drauf, dass er, weil er nicht zu verteidigen ist in Korbnähe. Und er ist, also die anderen beiden sind auch professionelle, gute Scorer, aber Zion ist halt, also mit Abstand die effektivste Waffe, die du hast im Angriff. Und den musst du dann schon, glaube ich, auch ein bisschen mehr featuren, als die Pelicans das bisher tun. Und ich glaube, das ist halt, es ist vielleicht bei ihm noch so ein bisschen ein Rhythmusfindeprozess. Also ich finde, er sieht jetzt auch nicht in jedem Spiel irgendwie gleich comfortable aus, also so im Sinne von, dass er irgendwie so, nicht immer genau gleich gut drin ist, aber es ist vielleicht auch so ein bisschen ein Gewöhnungsprozess seitens der anderen Spieler, weil ich meine, die Pelicans haben ja im Lauf der letzten Saison nach dem McCollum-Trade sich so eine Art Identität auch aufgebaut, ne? Und sie haben ja auch Erfolg miteinander gehabt und jetzt hast du dann aber halt einfach noch einen ganz anderen Spieler irgendwie auch mit drin, der anders spielt und der auch natürlich dein Team total verändert, weil ich meine, wenn du das Spiel heute Nacht gegen die Grizzlies gesehen hast, da dachte ich mir schon teilweise, okay, du hast jetzt McCollum als kleinen Guard drin, du hast Valanciunas und dazwischen hast du einfach drei große Wings, die werfen können. Mhm. Das ist ein moderneres, etwas gewöhnlicheres, aber halt auch erfolgreiches Setup für ein NBA-Team heutzutage, ne? Also mit Leuten, die irgendwie switchable sind, die werfen können, also ich meine, auch wenn Herb Jones momentan nicht besonders gut trifft, aber die halt irgendwie dadurch so das Feld so ein bisschen natürlicher aufteilen. Und das verschiebt sich halt, wenn du jetzt Murphy, der, ich weiß gar nicht, ob er momentan von den Quoten her der konstanteste Schütze ist, aber auf jeden Fall jemand, der gut werfen kann, rausnimmst und dafür Zion rausnimmst, der halt auch alles am Korb macht eigentlich. Dadurch verändert sich ja auch so ein bisschen die Statik des Teams. Und ich glaube, da sind halt einfach so ein paar Sachen, die noch ein bisschen im Argen sind. Also ich meine, die Pelicans nehmen auch die wenigsten Dreier in der Liga. Und das hat natürlich damit zu tun, dass sie in der Regel nicht unbedingt mit krassen Shooting-Lineups starten.
Ja, also Murphy finde ich da immer so einen ganz interessanten Faktor, weil relativ heiß gestartet, gut, kleine Sample-Size, aber war ja am Anfang bei 48%, glaube ich, von draußen. Jetzt mittlerweile hat sich bei gut um die 40% eingependelt, was aber immer noch gut ist. Und ich meine, dann, klar, also, dass du dann nicht Zion von der Bank bringst, ist natürlich offensichtlich. Aber es ist, denke ich, schon so eine Statikfrage, wie du es dann auf Dauer aufziehen kannst. Und ich fand, das ist jetzt mal, keine Ahnung, was bei dem Lowpost auch ganz interessant fand zu den Pelicans, dass Zach Lowe meinte, dass Coaches wissen oft schon, was sie wollen oder wissen schon, was sie wollen. Und die ersten 15 Spiele sind so ein bisschen zum Experimentieren auch da, sowohl was Lineups angeht, als auch was halt so ein bisschen die Ausrichtung angeht. Und ich glaube, also gerade in dem Fall, bei allem, was du gerade angesprochen hast, ist das ein noch essentiellerer Part. Klar würden wir uns dann als Beobachter sicherlich wünschen, dass wir dann schon mehr von gewissen Dingen sehen, zum Beispiel Point Zion. Aber es ist halt so, ich denke, Willie Green hat eine Idee, wie er Zion in diese Identität, die du angesprochen hast, aus letztem Jahr integrieren möchte und integrieren kann. Und dann geht es halt darum, das so smooth wie möglich zu machen und da halt irgendwie zu gucken, okay, welche Lineups funktionieren, wie ist es zum Beispiel, wenn Murphy mitstartet, beziehungsweise wenn wir diese drei langen Wings draus haben, funktioniert es dann auch mit Zion auf der 5? Wie gesagt, defensiv sprechen wir noch an, das sieht bis jetzt nicht so richtig geil aus. Wie können wir trotzdem das irgendwie alles, was wir an Talent da haben, hast du ja auch gesagt, also es gibt viele Spieler, die spielen sollten, wie können wir das maximieren? Und da bin ich gespannt, wie sich das dann so Richtung Saisonhalbzeit dann entwickelt haben wird, weil im Endeffekt, man hat schon, ich finde, ich weiß nicht, geht's dir ehrlich, dass dieses Team, also Willie Green gilt ja als guter Coach und ich finde schon so, dass sie halt, man so das Gefühl hat, dass da schon auch, es ist jetzt nicht so dieses Ding, okay, wir haben zwei sehr gute ISO-Scorer in McCollum und Ingram, plus eben diese Abrissbirne Zion und dann schauen wir mal, dass wir uns darauf verlassen, sondern ich habe schon so das Gefühl, dass das auch ein Basketball-Team ist, das eine Identität haben soll, spielerisch, dass bei dem auch ja jeder so ein bisschen Dinge machen darf. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass jetzt halt die Rollenspieler rumstehen, sondern auch mal Naji Marshall darf irgendwie mal attackieren und dann den Kickout spielen. Also natürlich soll er nicht nur rumstehen, aber so vereinfacht gesagt, dass man da schon versucht, so als großes Ganzes zu funktionieren und dass es dann eben, und dass die drei Besten darin bestmöglich aufgehen können und dass man den Ball teilt, also dass man viele Pick-and-Roll spielt, ist klar, aber dass halt, ja, dass da einfach so ein bisschen, dass eine tiefe Identität entstehen soll. Hast du den Eindruck auch?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage verstanden habe. Also du meinst, ob sie jetzt schon die Identität haben oder ob sie sie jetzt aufbauen? Oder das habe ich gerade, glaube ich, nicht ganz
gefallen. Also dass die Idee von Willie Green quasi ist, den Ball zu teilen, eine Identität als Team zu haben, dass dann ein Team als Ganzes auf dem Feld steht, das quasi über seine einzelnen Superstars hinausgeht, aber gleichzeitig diese Superstars maximieren kann. Aber dass es eben darum geht, dass es nicht darum geht, gib McCollum den Ball, gib Ingram den Ball, gib Zion den Ball, sondern okay, wir versuchen alle mit einzubeziehen. Und wenn dann halt zum Beispiel Najee Marshall mal eine Driving Lane hat, beziehungsweise dass der auch mal versuchen kann zu kreieren und dann was zu machen und dass viel Bewegung da ist, sowohl Ball als auch Spieler, so, dass es halt eher darum geht und nicht, wir haben drei Scorer und die machen schon.
Okay, dann würde ich dir zustimmen. Also ich würde halt sagen, auch wenn ich einiges ein bisschen kritisch sehe, glaube ich, finde ich, dass es insgesamt, also es ist halt eine relativ egalitäre Offense. Also ich glaube, das ist ja ungefähr das, was du auch meinst, ne? Also das ist halt jetzt nicht, sie laufen auch als Team halt vergleichsweise sehr wenig Pick and Rolls. Und es ist halt eher ein Team, das irgendwie viele, ich finde, sie haben viele so sekundäre Playmaker-Typen. Sie haben jetzt nicht so den einen klassischen, der irgendwie der den Ball dominiert und die Struktur reinbringt, sondern das verteilt sich halt auf mehrere. Ich finde, teilweise hat das auch so ein bisschen dann einen unsortierten Einfluss und teilweise wirkt es aber auch so, okay, das bezieht dann aber auch viele Spieler mit ein und viele können sich irgendwie einbringen. Also auch Valanciunas beispielsweise wird ja durchaus viel gefeatured, auch wenn die anderen mal auf dem Feld stehen. Also es ist auch, sie nehmen als Team die meisten Post-Ups der Liga beispielsweise. Und was ich aber sehr, sehr, sehr gut finde, und da hast du ja auch, also da passt Najee Marshall zu, das ist, finde ich, auch eine Stärke von Herb Jones und auch teilweise von Murphy, sind halt Abschlüsse nach Cuts, also wo es dann halt so, wo halt jetzt beispielsweise Ingram oder Zion oder auch mal McCollum irgendwie Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dann halt einfach durchstecken. Und da ist immer relativ viel Bewegung, es geht relativ viel zum Korb. Also dass New Orleans irgendwie, ich glaube, sie haben mittlerweile die zweitmeisten Abschlüsse am Ring. Und das ist halt nicht nur Zion, sondern es ist halt auch wirklich so, dass die anderen Wings auch viel den Weg so zum Korb suchen. Und ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall auch eine Stärke des Teams ist. Und ich glaube zwar, dass sich die Anteile trotzdem wahrscheinlich insgesamt noch ein bisschen verschieben sollten, aber so, dass man den Eindruck hat, dass alle irgendwie ihren Teil daran haben, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also dass sie haben halt auch einfach wirklich extrem viele Spieler, die irgendwie Dinge können, ne? Also das ist halt irgendwie kein Team, was jetzt aus krassen Spezialisten besteht, die irgendwie nur eine Stärke einbringen können oder so. Also da würde ich vielleicht am ehesten fast noch Devontae Graham sagen, der halt den Pull-Up-Dreier hat und sonst nicht so viel. Aber alle anderen, die können halt irgendwie, die können ein bisschen dribbeln, die können werfen, die können passen und es ist schon irgendwie so ein bisschen, egalitär, würde ich's nennen.
Ja, und ich denke, so dieses, also was du gesagt hast, dann teilweise noch so ein bisschen unsortiert aussieht, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das halt einfach so eben dem Saisonstart geschuldet ist, dass du einen dominanten Spieler neu dazu bekommst in Zion und gleichzeitig eben, dass dieser dominante Spieler nicht immer da ist, beziehungsweise dann auch derjenige, der sonst noch die Offense mit dominieren kann, in Ingram auch schon ein paar Mal gefehlt hat und dass es dann natürlich so ein bisschen anders ist und dass es, oder so der Einstieg etwas schwerer ist. Und das kann zum Beispiel auch, könnte ich mir auch vorstellen, ist halt, was das gerade auch in der Zeit, so am Anfang dieser Findungsphase, Green vielleicht auch darauf aus ist, dass eben zum Beispiel Murphy öfter mal zum Korb geht oder dass halt diejenigen, die jetzt ja einfach halt vielleicht dann, wenn es Richtung Playoffs geht oder Richtung Postseason geht, Richtung Saisonende geht, diejenigen dann vielleicht seltener den Ball in der Hand haben, einfach weil du dann natürlich, wenn die Spiele richtig wichtig werden, wahrscheinlich schon tendenziell bemüht bist, deinen besten Spieler den Ball oder deinen besten Scorer den Ball zu geben in der Offense, dass diejenigen halt jetzt auch schon so ein bisschen eine gewisse Sicherheit bekommen, beziehungsweise halt, dass das komplette Team lernt, wie man alle maximieren kann und eben nicht nur 2-3 oder so. Und dass es dann vielleicht ein bisschen wilder aussieht. Also ich habe schon auch so das Gefühl, keine Ahnung, wie gesagt, dass halt jeder auch zum Korb ziehen darf. Also dass halt genau dieses Attackieren, so die Defense halt schon unter Druck setzen, ein Ding ist. Ich meine, gleichzeitig war ich aber auch ein bisschen überrascht und auch das Bulls-Spiel zum Beispiel, also sie müssen dann schon teilweise auch hart arbeiten für ihre Punkte. Und das ist halt so ein Ding, dass man vielleicht nicht unbedingt erwartet, wenn du halt absolut, also eigentlich drei absolut elitäre Scorer irgendwie da hast.
Und eine sehr gute vierte Option mit
und eine sehr gute vierte Option. Keine Ahnung, vielleicht ein bisschen offensichtliche Frage. Ist es dann wirklich, wenn du sagst, du hast aber halt von diesen, du hast dann halt eigentlich, wenn du Herb Jones noch mit auf dem Feld hast, und Valanciunas und Zion einfach sehr, sehr wenig Shooting und sehr, sehr viele Leute, die am besten irgendwo in Ringnähe und ich meine, Ingram ist dann ja auch jemand, der zwar teilweise, also dieses oder mittlerweile sehr gut von draußen trifft, aber sehr gerne auch Richtung Midrange geht, dass es einfach ein bisschen eng ist und dass es dann halt, gerade wenn man noch nicht so die Abstimmung hat oder beziehungsweise halt sich noch ein bisschen vielleicht in der Erfindungsphase ist, ein bisschen Schwierigkeiten hat.
Ja, also würde ich schon sagen, dass es halt ein Faktor sicherlich ist. Also ich meine, ich habe ja über die letzten Jahre auch schon ein paar Mal darüber fabuliert, dass neben Zion wahrscheinlich Miles Turner der beste Fit wäre, weil das halt ein Center ist, der den Ring beschützen und Dreier werfen kann. Und das ist halt bei Valanciunas, so gut er auch ist, nicht der Fall. Also der nimmt zwar mittlerweile auch des Öfteren mal einen Dreier, aber es ist ja jetzt auch noch nicht so, dass er da eng verteidigt werden muss da draußen oder dass er am liebsten da draußen ist. So, er ist ja schon lieber irgendwie in Korbnähe unterwegs. Und bei Herb Jones, also das ist jetzt natürlich auch extrem, dass er momentan nichts trifft. Also 11% Dreier, das war letzte Saison schon ein bisschen besser. Aber einer, der jetzt permanent irgendwie am Flügel eng verteidigt werden muss, ist er halt definitiv nicht. Ich finde, er macht zwar alles andere gut, also auch so seine Bewegung abseits des Balles und so. Ich finde, der trägt schon seinen positiven Teil zur Offense bei, aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall zu wenig Spacing in der Starting Five für den Moment. Und es ist aber auch, also beispielsweise, ich habe halt mal mir auch so Pick-and-Roll-Daten angeguckt und Zion wird halt nie als Rollman beispielsweise eingesetzt, wo ich mir halt schon denke, das könnte man doch aber so als einfaches Play oder so als einfaches Setup schon öfter mal ausprobieren, ne? Also beispielsweise, dass du Ingram als den Ballführenden hast, Zion stellt den Block und macht dann entweder, also aus dem Short Roll spielt entweder einen Pass oder tankt sich halt durch. Und ich habe halt das Gefühl, sie finden ihn relativ selten so in Bewegung. Also komischerweise kriegen sie das irgendwie bei anderen Spielern ein bisschen besser hin. Bei Zion finde ich, häufig ist es eher so, er kriegt irgendwo den Ball und dann ist Face-Up und dann kann er natürlich trotzdem an jedem Gegenspieler vorbei, weil er halt einfach eine Kanonenkugel ist. Aber es ist ich habe manchmal das Gefühl, man könnte es gerade ihm irgendwie noch ein bisschen leichter machen, an Abschlüsse zu kommen. Und jetzt gerade ist es natürlich, also das ist ja dann auch zum Glück eine der großen Stärken, die sie haben, dass die ganzen Bricks, die sie dann teilweise werfen und dass die Zone so verstopft ist, sie nutzen das ja schon auch dadurch aus, indem sie halt extrem viele Offensiv-Rebounds holen und extrem viele Putbacks generieren und so. Aber so, dass dieses... Da würde ich jetzt auch noch nicht unbedingt sagen, dass so dieses überbordende Offensivtalent, was sie eigentlich haben, sich darin ummünzt, dass sie jetzt offensiv richtig geil spielen, sondern es ist, also wie du gesagt hast, mit harter Arbeit, das würde ich schon unterschreiben. Und ich meine, es ist ja auf jeden Fall eine Waffe, wenn du zwei Leute hast wie Ingram und McCollum, die halt auch einfach tough Shotmaker sind und die letztendlich jeden Wurf treffen können. Ich meine, gerade Ingram, der kann natürlich auch über jeden drüber werfen und so, das ist natürlich schon sehr gut. Aber ich habe manchmal, also gerade so in einigen Spielen wirkt es halt schon so, als wäre das eigentlich dann auch so mit das Einzige, was ihnen einfällt. Und das sollte nicht unbedingt sein bei dem Talent, das sie haben.
Das ist korrekt. Gleichzeitig finde ich, ist so dieses, bei all diesem Talent, das sie haben, lässt mich irgendwie auch so ein bisschen, ja, hoffen oder beziehungsweise lässt mich optimistisch zurück, dass das noch wird. Also, weil im Endeffekt, wie gesagt, wir haben es jetzt, ich sag's jetzt noch ein letztes Mal, wir sind am Anfang der Saison, es ist alles, es gibt, sagen wir mal so, es gibt Anhaltspunkte, weshalb es ein bisschen komplizierter ist und da ist halt dieses Talent da und es muss sich vielleicht auch alles erst so ein bisschen finden, gerade auch, weil es eben nach letzter Saison so ein bisschen anders ist und von daher wäre ich da eher so auf der optimistischen Seite, dass sich das noch verbessern kann und zum Beispiel ist auch das, ich meine, es ist ja schon ein Faktor, wenn McCollum irgendwann wieder seinen Wurf findet, wo für mich die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es so ist, als dass es nicht passieren wird, ist es ja auch schon ein Faktor, der das Feld weiterhin öffnet, beziehungsweise der die Offense ein bisschen anschiebt sozusagen. Und auch bei Jones, keine Ahnung, also ob er jetzt in den hohen 40ern trifft, bin ich jetzt eher skeptisch, aber es muss ja nicht bei 11% bleiben. Da kann ja so ein bisschen mehr gehen. Und
nee, das nicht. Ich meine, bei ihm muss, glaube ich, schon, der muss wahrscheinlich über 2 Jahre einigermaßen konstant treffen, damit er wirklich verteidigt wird am Flügel. Und das ist ja letztendlich der wesentliche Punkt. Also auch absolut. Bei McCollum, der wird ja jetzt, weil er für seine Verhältnisse schlecht gestartet ist, wird er ja nicht anders verteidigt. Wird
trotzdem verteidigt,
also, definitiv. So die, der macht das Feld ja auf seine Art und Weise mit seiner Anwesenheit schon breit. Das ist jetzt etwas, was bei Jones definitiv noch nicht der Fall ist. Das ist anders, wenn statt Jones Murphy da ist. Aber Jones ist natürlich auch mit Abstand der beste Flügelverteidiger, den sie haben. Deswegen will man den ja eigentlich schon auch drauf haben. Gerade in der Starting Five, wo du ja fairerweise 4 Spieler hast, die eher offensiv als defensiv fokussiert sind. Das ist halt, auch wenn Murphy offensiv ein cleanerer Fit wäre als Jones, ist es halt trotzdem so, dass du musst halt irgendwie auch Defense auf dem Feld haben.
Womit wir eigentlich auch zur Defense kommen könnten, oder?
Ja. Ja. Die Bank ist wesentlich besser defensiv, oder? Das ist mein Eindruck.
Ja, ich meine, da kommt ja allein schon so die, weiß ich nicht, Mr. Alvarado, der einfach jedem auf den Sack gehen kann, der GTA, Grand Theft Alvarado, sein patentierter Move, mit dem er sich anschleicht, hat auch bei LeBron schon funktioniert.
Das hat auch bei Chris Paul funktioniert, also ja. Wirklich bei den Genies. Ne? Das,
ja, genau.
Das ist echt krass, der kriegt alle.
Ja, obwohl jeder weiß, dass es irgendwann kommen muss. Und trotzdem irgendwann einmal vergessen sie es dann doch irgendwie anscheinend im Laufe des Spiels und dann ist er halt da. Und auch sonst halt so diese Aggressivität, die er mitbringt, ist halt schon geil. Also sowohl defensiv, da ist ja so dieses ja, Point of Attack und Druck ausüben auf den Ballhändler, aber auch offensiv. Also ich meine, da ist er ja dann auch mal, also er ist ja so also mit der Mischung aus Attackieren und dann nochmal den Dreier treffen von draußen, ist er ja, also er trifft, glaube ich, auch um die 40% von draußen. Ja. Gibt er dem Ganzen ja auch nochmal eine andere Note sozusagen. Aber defensiv, ja, sieht das alles schon so ein bisschen besser aus. Also ich meine, du hast ja eben Najee Marshall noch von der Bank, du hast eben Murphy von der Bank, du hast
Larry Nance
von der Bank. Ist die Frage, ich bin gespannt, also ich meine, das wird vielleicht auch nochmal noch ein Faktor sein, weil eigentlich so, wenn wir das Spielermaterial anschauen, dass sie jetzt haben, ist ja Nance vielleicht auch so ein bisschen der natürlichere Fit neben Zion, oder? Also ich weiß nicht, ob du das jetzt wirklich drehen kannst und willst, und du hast dann, weil der Schöner hat halt einfach andere Qualitäten sozusagen, aber so als mit seiner Switchability sozusagen, er ist jetzt auch nicht der große Rim Protector, aber mit seiner Switchability und seinem offensiven Spiel, dass er auch mal ein bisschen weiter rausgehen kann, weil der Schöner macht das auch, aber er ist halt jetzt nicht so dieser Low-Block-Scorer, sondern eher Cutter sozusagen. Theoretisch, denkst du, dass da kurz nochmal weg von der Defense, dass da irgendwas kommen könnte, oder findest du es eher so als Stilmittel, dass du sagst, im Laufe des Spiels, oder wir sind flexibel sozusagen und lassen eigentlich Valanciunas auch den Status als Starter sozusagen?
Ja, ich glaube, der Status als Starter ist ja gar nicht so wichtig, sondern eher wer die Spiele beendet, und das ist ja tatsächlich meistens Nance, wenn er zur Verfügung steht. Also auch aus genau den Gründen, die du aufgezählt hast, wenn man da irgendwie halt eher sagt, wir priorisieren Defense ein bisschen, wir gehen auf Switchability, und also insofern macht es für mich auch Sinn. Das Problem ist halt bei Nance, dass er halt, also der wirft halt eigentlich quasi gar nicht, ne? Also das ist ja noch mehr auf die Nähe des Korbes fixiert, und er ist glaube ich ein besserer Passer als Valanciunas, so deswegen ist es offensiv irgendwie schon okay, aber es ist jetzt auch noch nicht so richtig perfekt. Das wäre tatsächlich auch noch eine der Fragen, die ich mir notiert habe. Also lass uns da vielleicht einmal kurz direkt dran anknüpfen. Hast du bei den ganzen Spielern, die sie haben, und also ich habe mir auch aufgeschrieben, für mich führt New Orleans so ein bisschen die NBA in Sachen coole Rollenspieler an, die eigentlich spielen sollten. Also die und Memphis, glaube ich, sind so die Teams, bei denen man das sagen kann. Hast du ein favorisiertes Closing-Lineup für dieses Team, wo du sagst, so das ist, also natürlich kann man auch mal was dann austauschen, aber das wäre, wenn alle fit sind, so würde ich es ungefähr machen.
Ja, ich meine, im Endeffekt, also für mich hast du halt drei stehen halt für mich, also mit McCollum, Ingram und Zion.
Musst du eigentlich, ne? Du kannst Zion nicht benchen.
Ist ja nicht Christian Wood. Eben, ist nicht Christian Wood, und ich glaube, dass, ja, es ist halt, mit dem Spielermaterial, das sie jetzt haben, ist eigentlich das Closing mit es ist vielleicht, ich würde es vielleicht ein bisschen situativ angehen. Es ist tatsächlich dann die Frage, ob für mich so ein bisschen, ob Jones oder Murphy, aber eigentlich schon Jones aufgrund der Defense, einfach weil die anderen, ich meine, Ingram ist ja mittlerweile ein eigentlich okayer bis guter Verteidiger. Also es ist jetzt, also die Offense ist weiterhin schon so sein primäres, der primäre Grund seines Paychecks sozusagen, aber grundsätzlich ist es jetzt, also ist er einer der besseren Verteidiger, aber für mich ist halt dann, würde halt dann Nance theoretisch reinrutschen, statt Valanciunas. Also es ist jetzt kein großes, sieht jetzt nicht groß anders aus, als es auch die Realität darstellt, aber im Grunde wäre das so ein bisschen das Ding. Ich weiß nicht, es gäbe halt noch so einen Three-Guard-Liner, wenn du Alvarado als Point-of-Attack-Defender haben willst, dann bist ich glaube, da wäre dann aber halt sehr, sehr klein.
Das ist auch zwei Guard, oder? Wer ist sonst der dritte Guard?
Achso, nee, stimmt, Two-Guard, ja, nee, also war jetzt so ein bisschen, genau, also würde dann halt jeder eins aufrutschen und dann Zion auf der 5.
Ja, oder du machst halt Murphy und Jones. Aber ich finde, weil das ist so ein bisschen mein Problem, ich habe das Gefühl, der Schlüssel für viele der besten Lineups, oder also theoretisch besten Lineups, wäre eigentlich, dass Zion auf der 5 klarkommt. Aber er kommt halt nicht auf der 5 klar. Deswegen funktioniert das halt alles erstmal nicht. Aber ich habe schon manchmal das Gefühl, wenn ich so auf den Kader schaue, so denkst, eigentlich haben die ja absolut das Personal und die haben so viele gute Wings, dass sie halt ein unfassbar gutes Switching-Defense, so Small-Ball, Skill-Ball-Team, also so Closing-Lineup zumindest haben könnten. Ja. Aber der Schlüssel dafür muss halt sein, dass es jemanden gibt, beziehungsweise es darf keine krasse Lücke darin geben. Und die ist halt momentan einfach noch Zion.
Die ist Zion. Also da vielleicht wieder zurück zur Defense, weil da, das funktioniert ja noch überhaupt nicht irgendwie. Also und interessant, also irgendwie auch interessant, dass er sich so leicht, wenn er rausgeswitcht wird, an die Dreierlinie, wenn er rausgepickt wird, weil im Endeffekt wird er ja oft rausgepickt mittlerweile. Ja. Also gegen Portland zum Beispiel wird halt dann das Pick and Roll hergeholt und dann steht Zion halt irgendwie isoliert und dann kommt irgendwie auch fast jeder an ihm vorbei. Und das finde ich schon irgendwie interessant. Wäre jetzt für mich, keine Ahnung, ich habe da auch irgendwie kein finales Urteil. Ich weiß nicht, ob du eins hast. Ist es eine Frage des Einsatzes oder ist es eine Frage des Footspeeds am Ende? Für dich?
Schwer zu sagen. Vielleicht ist es was von beidem. Vielleicht sind seine defensiven Instinkte irgendwie nicht so ausgeprägt. Vielleicht läuft der Motor nicht konstant, was das angeht. Vielleicht, das ist wahrscheinlich. Da muss man nicht vielleicht zu sagen, sondern das ist, glaube ich, wirklich so, dass er halt bisher irgendwie sehr darauf fokussiert ist, halt Energie in der Offense aufzuwenden. Und ich meine, es ist ja auch ein energiefordernderes Spiel, wie er spielt. Also allein, wie oft er in einer Possession hochspringt, um Offensiv-Rebounds zu kommen. Das ist ja schon eine ganze Menge. Und bisher ist halt, glaube ich, also die Verteilung davon nicht ideal. Und gleichzeitig sind es auch so ein paar Sachen, wo ich mir nicht sicher bin, ob es defensiv halt, ja, nicht irgendwie noch ein bisschen grundlegendere Probleme gibt als jetzt, der strengt sich nicht an, weil das sagt man immer so leicht, aber Defense, gerade in der NBA und gerade Team-Defense ist halt nicht nur, der bemüht sich, gerade wenn du irgendwie gegen, also auch auf den nominell größeren Positionen verteidigst, sondern es ist halt auch irgendwie so ein bisschen, wie sind deine Instinkte als von der Help-Side, wie positionierst du dich? Wie sind deine Positionen? Wie instinktiv kannst du auch reagieren? Ich meine, das sind ja so Sachen, wenn du dir Herb Jones anguckst beispielsweise, da finde ich das halt total abgefahren, weil der irgendwie, der schafft es ja fast immer, nicht so viel preiszugeben. Also der ist immer so, dass er sich halt irgendwie, also dass er quasi solide ist und gleichzeitig schafft er es aber auch noch, ein defensiver Playmaker zu sein. Also er weiß immer genau, wann die Situation gegeben ist, um vielleicht doch eine Hand an den Ball zu bekommen, doch irgendwie auf den Steal zu gehen. Der ist so langarmig unterwegs, dass er auch dann gelegentlich halt irgendwelche Jumper blocken kann und so. Aber er muss dafür nicht groß spekulieren, weil er halt irgendwie, glaube ich, auch ein übernatürliches Verständnis dafür hat, wie er sich positionieren muss und so. Und wenn du das mit Zion vergleichst, das ist halt nicht nur, der hat keinen Bock. Das ist vielleicht ein Teil davon, dass er zu wenig Bock darauf hat. Aber es ist vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Ich finde es echt schwer zu sagen. Und es ist halt irgendwie ein bisschen frustrierend auf jeden Fall, wie es jetzt momentan aussieht. Aber also hast du noch irgendwas, was dir bei ihm Hoffnung macht defensiv?
Boah, Hoffnung. Also A, dass er sich mir anstrengt. Nee, aber B halt, dass du sagst, also gerade auf den großen, ich glaube, gerade auf den großen Positionen ist es, glaube ich, halt ein Lernprozess. Also er ist jetzt zwar offiziell schon ein paar Jahre in der Liga, aber hält sich halt auch in Grenzen. Also seine Spielzeit hält sich in Grenzen. Und dann im Endeffekt als Spieler, der zwar spezielle körperliche Tools mitbringt, aber halt doch gewisse physische Voraussetzungen hat, bei denen ich denke, dass die sich schon defensiv einsetzen lassen. Also ist natürlich die Frage, inwieweit diese ganzen Verletzungen bis jetzt schon einen Tribut fordern. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da einfach halt so dieser Lernprozess eines Bigs, vor allem wenn du halt eben nicht dieser klassische Big in dem Sinne bist, dass du einfach nicht riesig bist.
Also ja, er ist zwar 1,98, ne?
Das ist, genau. So groß also das wie Michael ist, er ist halt, ja, eben, genau, Michael Jordan, genau, 6'6". Und das ist halt, ja, und dann musst du halt als Fünfer spielen und wie, also dass es halt eher so ein Lernprozess ist. Ich finde zum Beispiel, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich stimmt. Ich dachte, es wäre mir ein paar Mal aufgefallen, es ist so ein Eindruck, dass er beim Blitz teilweise ganz okay war, so als Helfer sozusagen. Ist dann natürlich die Frage, inwieweit das, also A, wie oft du das natürlich einsetzt, B, inwieweit es dann haltbar ist, beziehungsweise inwieweit sich dann Teams dann auch darauf einstellen. Ist vielleicht ist halt auch so
sehr, sehr kraftraubend für die Mitspieler, ne? Weil wenn ein Team diesen Blitz gut liest und den Pass schnell spielt,
so ist es. Dann
halt sofort eine Überzahlsituation.
So ist es, genau. Das ist wahrscheinlich eher was du irgendwann mal so zwischendrin einstreust, um halt die Offense so ein bisschen aus dem Fluss zu bringen, wenn das geht. Aber ja, für mich wäre eher so das Ding, so die körperlichen Voraussetzungen sind tendenziell da. Ich bin halt eben, was du angesprochen hast mit den Instinkten, bin ich auch gespannt. Also es sind halt einfach so Sachen, auch Positionierung. Es gab gegen Atlanta eine Szene und da ist irgendwie John Collins im Post ganz einfach um ihn rumgegangen. Und da ist es halt so, okay, dann bist du halt jetzt nicht so gut positioniert. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Das kann auch eine Szene sein natürlich, wie immer. Und trotzdem, das ist vielleicht so eine Sache, ja, ich würde halt grundsätzlich einfach, wir haben bis jetzt noch nicht wahnsinnig viel Positives gesehen in der NBA, finde ich, von ihm. Oder ich zumindest, sagen wir mal ich. Ja. Trotzdem ist es mir einfach noch zu früh aufgrund also dieses Zusammenspiels aus. Er hat noch nicht so viele Spiele gemacht, wie jetzt die Länge oder die vergangenen Jahre seit seinem Draft irgendwie indizieren würden. Einerseits und andererseits eben, ja, als junger Big defensiv, wenn du nicht Evan Mobley heißt zum Beispiel, braucht es einfach auch ein bisschen, bis du ankommst. Noch dazu, wenn du eben wie Zion eigentlich keine 2 Meter groß bist. Und da würde ich vielleicht einfach so ein bisschen deswegen so ein bisschen abwarten. Ich meine, er hat ja auch mal nach einem Spiel so diese Aussage, dass wir zwar als BeobachterInnen zwar sehen, was passiert, wir wissen aber nicht, also wir kennen das Scheme nicht, wir wissen nicht, was gefordert ist. Also zum Beispiel, in welche Richtung den Gegenspieler führen oder schicken. Ist jetzt keine, nehme ich jetzt nicht als Entschuldigung so und denke mir so, er macht jetzt alles richtig, aber das ist sicherlich auch ein Faktor. Also was wird besprochen sozusagen bei den Pelicans und wie genau planen sie ihn denn dann einzusetzen? Aber wie du sagst, also im Endeffekt ist halt,
wie Isaiah Thomas, der gesagt hat, dass er in seinem Leben noch nie ausgenutzt wurde, defensiv auf dem Basketball.
Ja, genau.
Also bei Zion denke ich mir dann schon, okay, aber die Coaches sagen dir nicht, ey, lass einfach alle Leute an dir vorbei.
So ist es, ja, genau.
Mal irgendwie richtig in der Defensive Stance. So, das wird nicht die Ansage vom Trainer
sein. Das wird nicht die Ansage sein, genau. Ich meine, wer weiß, vielleicht soll er Kraft sparen für die Offense, keine Ahnung.
Ja, nein, genau, aber vielleicht Willie Green, Zion.
Ja, tu einfach so. Ja, genau. Sei da, das reicht. So wie Anthony Edwards damals bei diesem
Anfang. Ich meine, das ist immerhin besser als D'Angelo Russell.
Ja, der war nicht da, eben.
Er hat nicht mal auf dem Feld stehen. Das ist defensiv wirklich eine Schwachstelle.
Das ist eine Verweigerung.
Da ist Zion schon besser.
Da ist er auf jeden Fall besser. Und deshalb, keine Ahnung, ich glaube, bei mir ist eher so ein bisschen so das Ding Zeit und dann mal abwarten und dann auch, wenn er sich halt, und ich meine, dadurch, dass er halt auch nicht regelmäßig auf der 5 spielt, beziehungsweise dadurch, dass sie halt eben mit Valanciunas, mit Nance auch andere haben, ja, ist es halt auch, wie sehr brauchst du es, oder wie schnell kann der Lernprozess gehen, denke ich mal. Aber wie gesagt, heißt für mich jetzt auch nicht, dass es irgendwann perfekt funktioniert. Vielleicht muss es auch einfach nur solide funktionieren irgendwann.
Und ja. Sie probieren es ja jetzt gelegentlich schon aus. Das deutet mir schon an, dass Willie Green auch denkt, das könnte was werden. Aber bisher sind die Resultate halt einfach nicht besonders gut. Aber ich denke mir halt auch immer so, gerade weil ich halt diese ganzen Wings und auch Alvarado halt einfach super finde, denke ich mir halt teilweise, irgendwie wäre es halt cool, wenn sie einen Weg dazu finden, so viele wie möglich davon am Ende drauf zu haben, wenn es um die Wurst geht. Auch wenn ich Larry Nance auch super finde. Aber wie gesagt, ich denke da immer, also gerade so zum Thema Offense-Defense-Balance, Spacing und so, da wäre es natürlich halt einfach gut, wenn man noch einen zusätzlichen Schützen irgendwie drauf bekommen könnte.
Absolut, absolut. Und ich meine trotzdem, bei allem, was wir reden, ich meine, wie gesagt, 8 bestes Defensive Rating. Wie hast du denn so die Defense allgemein empfunden? Oder welche Haupt, welches Hauptaugenmerk hast du irgendwie so ausgemacht bei ihnen, wie sie verteidigen wollen?
Vielleicht erstmal so, ich traue diesem Wert nicht so ganz, muss ich sagen.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass sie defensiv wirklich so gut sind, wie sie vom Rating her gerade stehen. Also ich finde, was auffällig ist, ist, dass sie, ich meine, du hast es eben, glaube ich, auch schon mal angesprochen, dass Ringschutz echt ein Problem ist. Also momentan treffen Gegner über 70% am Ring. Das ist schon viel, also extrem viel. Und bisher treffen die gegnerischen Teams halt dafür sehr schlecht von der Dreierlinie. Und das ist halt normalerweise etwas, was sich mit der Zeit so ein bisschen normalisiert normalerweise. Also ich glaube auch nicht.
Das Knicks-Phänomen.
Ja, genau. Und bei den Knicks hat es ja ein ganzes Jahr quasi damals gedauert. Deswegen, also vielleicht haben die Pelicans auch länger Glück, aber ich gehe nicht unbedingt davon aus, um ehrlich zu sein. Weil, also jetzt abgesehen von Herb Jones, der auch mal Kevin Durant beim Dreier blockt, haben sie jetzt ja auch nicht irgendwie, es ist ja nicht so, dass sie irgendwas ganz Krasses machen gegen Dreier, also defensiv.
Ja.
Dreier fallen halt rein oder sie fallen halt nicht rein. Und wenn das halt nicht mehr 15 Spiele sind, die absolviert wurden, sondern 40, dann sehen die Quoten halt normalerweise wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Und dann, also deswegen glaube ich, dass Shooting Luck bisher schon eine Rolle gespielt hat, weil ich finde, wie gesagt, gerade so mit der Starting Five ist ihre Halbfeld-Defense echt nicht so gut. Was glaube ich, eine Stärke ist bei ihnen, ist, dass sie relativ viele Turnover forcieren. Da kommt natürlich auch jemand wie Alvarado sehr, sehr positiv zur Geltung, weil er, also wenn du quasi gar nicht erst Halbfeld-Defense spielen musst, weil Alvarado dir schon auf der Gegenseite den Ball zurückerobert hat, dann,
das hilft.
Dann verteidigst du natürlich gut. Und das ist etwas, was sie wirklich relativ viel forcieren und so. Ist auch ein solides Rebounding-Team und so, das ist schon ganz gut. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass sie im Halbfeld irgendwie defensiv so wirklich gut sind. Ich weiß nicht, siehst du das anders oder findest du auch, dass dieser Eindruck so ein bisschen, also dass der Eindruck nicht unbedingt ganz so gut ist wie das Defensiv-Rating jetzt aktuell?
Ja, es ist vielleicht ein bisschen umgekehrt so wie beim Offensive-Rating. Also da könnte ich mir vorstellen, dass da irgendwie noch besser geht und oder dass die Offense noch besser werden kann bei der Defense. Ich habe für mich, also ein Wort, das mir bei der Defense so ein bisschen kam, war konservativ. Also wie du sagst, also sie machen jetzt nicht wahnsinnig viel gefühlt, um den Dreier wirklich zu verhindern. Ich habe so den Eindruck, sie versuchen, die Zone so ein bisschen dicht zu bekommen. Also nicht den Ring, hast du ja angesprochen. Da fehlt ihnen einfach auch halt dieser klassische Rim Protector. Aber halt so, dass sie ja schon eher mal auch die Bigs eher absinken und halt einfach gucken, dass die Zone nicht komplett offen ist. Das funktioniert natürlich nicht immer, aber es ist eher so ein bisschen, ja, dass sie jetzt nicht ihre schwächsten Verteidiger unbedingt in unangenehme 1-gegen-1-Situationen bringen, dass da tendenziell vielleicht dann Richtung Zone Hilfe da sein kann und dass sie halt so versuchen, dann einem auch so jemanden wie Zion zu kompensieren, auch McCollum, der jetzt ja nicht der Riesenverteidiger ist, der aber, wen hat er denn? Er hat ein gutes, das habe ich vergessen. Er hatte irgendwie, war letzte Possession, war dann auch der Ausgleich, glaube ich, für die Overtime. Oder was? Gegen wen war das? Was, gegen Atlanta? Da hat er tatsächlich am Ende gut verteidigt im 1-gegen-1. Füße gut bewegt und so. Hat dann, also hat trotzdem getroffen, sein Gegenspieler, aber gegen DeJounte Murray war es, glaube ich. Also Atlanta. Und nee. Aber dass halt da so ein bisschen dieses Ding ist, also das halt, wie gesagt, eher halt einfach so ein bisschen konservativ und eher so ein bisschen den Floor heben, sozusagen. Und nicht zu viel Einfaches zuzulassen und nicht schlechtere oder nicht ganz so gute Verteidiger in unangenehme Situationen bringen. Ich glaube, das war so ein bisschen mein Eindruck von der Defense.
Also trifft's, finde ich, ganz gut. Ich habe immer das Gefühl, je mehr Bankspieler dann reinkommen, desto mutiger wird auch die Defense. Also so im Sinne von so, es wird halt ein bisschen mehr auch, was die Schemes angeht, irgendwie rumprobiert, es gibt da ein bisschen mehr Switching und so, aber also, ich meine, wie du ja auch schon sagst, mit der Starting Five ist halt, glaube ich, auch dein Spielraum, was du machen kannst, ein bisschen limitierter, ne, weil, also teilweise macht es dann mehr Sinn, die Spieler in eine Zone zu packen, so mit Valanciunas musst du eigentlich entweder Zone oder halt Drop Defense spielen und das ist halt, da kannst du halt auch nicht jetzt irgendwie durchswitchen oder so, sondern musst halt irgendwie dich deinem Personal natürlich auch anpassen. Deswegen, also ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. So, die Starting Five ist eher so ein bisschen konservativer und die bei den Bankspielern wird's dann teilweise so ein bisschen mutiger vielleicht.
Ja, stimmt, das trifft relativ gut. Dann lass mal zum Player to Watch gehen. Wen sehen wir gerne? Wen siehst du gerne?
Da wir über Zion jetzt schon ein bisschen geredet haben, würde ich einfach mal sagen, ich gucke Brandon Ingram teilweise schon gerne zu, auch wenn ich manchmal denke, er könnte auch ein paar mehr einfache Würfe nehmen. Aber
das wäre langweilig.
Es ist schon sehenswert, was er macht. Ja. Und ich finde gerade, wie er teilweise am Ende von Spielen dann übernimmt und dabei halt eigentlich auch so ein bisschen so diese Doncic oder Prime Harden Qualität hat, so nach dem Motto, ich spiele einfach in meinem Tempo, ich lasse mich jetzt hier nicht hetzen, sondern ich komme irgendwie einfach relativ gemütlich zu meinen Spots, sehe aus, als würde ich gleich einschlafen und drücke dir dann Midranger über ins Gesicht. Das finde ich halt schon immer ziemlich sehenswert. Und ich finde auch, also es ist halt nicht nur das, ne, sondern es ist halt auch so dieses Komplettpaket. Also defensiv ist er okay, mittlerweile würde ich sagen, ist jetzt nicht besonders gut, aber ist okay. Und das reicht in erster Linie. Er ist ein ganz guter Playmaker geworden. Ich denke mir manchmal, er könnte auf jeden Fall ein paar von den langen Zweiern könnte er vielleicht auch gegen Dreier eintauschen und so, aber sonst ist es schon einfach echt ein sehr, sehr gutes Komplettpaket und einfach ein extrem, extrem smoother Spieler auch einfach.
Ja, und deshalb auch mein Player to watch. Also du weißt ja, ich habe irgendwie so ein bisschen eine Schwäche für solche Spieler, einfach die halt so ein bisschen, ja, so elegante Scorer. Und da ist halt Ingram schon so, hat sich da schon zu einem der elegantesten Scorer und halt in Anführungszeichen auch besonders ein Scorer der Liga entwickelt, weil er, wie du sagst, so sein eigenes Tempo hat, auch irgendwie so seinen eigenen Stil hat. Also er ist halt, er hat halt irgendwie so einen Stil und das finde ich bei ihm irgendwie sehr, sehr cool. Also halt auch so, na klar, da kommt dann auch mal so ein Offensivfoul raus wie gegen DeMar DeRozan, gegen die Bulls am Ende. Aber ansonsten, das nicht gepfiffen wurde übrigens, ansonsten sieht das, nee, oh, also so schaue ich ihm einfach. Ja, es war echt ungerecht, weil sonst hätten sie es vielleicht gewonnen. Ach, da war komm. Nämlich dann noch irgendwas. Irgendwas war noch. Ich glaube, noch ein Foul an DeRozan oder sowas auch nicht gepfiffen wurde, aber hey, ist ja egal. Mit Jim Boylan hätten sie auch nicht gewonnen. Nein, aber ja, Ingram finde ich einfach ein saugeiler Spieler. Also finde ich irgendwie, wie du sagst, also manchmal, keine Ahnung, denkt man sich als Zuschauer, könnte einfacher sein, aber wenn es dann halt klappt, ist es umso geiler, wenn es funktioniert, also dass es geklappt hat. Und deshalb, ja.
Mein, ja, und die Gesamteffizienz ist ja gut, ne?
Also eben, genau. Also wie gesagt, trifft in den mittleren 40ern von draußen, trifft in den, glaube ich, hohen 40ern aus dem Feld. Also da ist es, und über 80% von der Freiwurflinie, also da darfst du auch werfen. Da darfst du auch so weiterwerfen, wie du wirst im Endeffekt.
Ja. Ich habe es ja letztes Jahr während den Playoffs auch schon gesagt. Er hat halt, also gerade mit diesem Schlafzimmerblick hat er für mich halt auch einfach ein bisschen T-Mac-Vibes. Manchmal. Ja. Auch wenn T-Mac, glaube ich, ein bisschen schneller gespielt hat, aber.
Ja, etwas explosiver, das stimmt. Aber so dieses, bei dieser Länge, so dieses, ja, dieses Sezierende irgendwie finde ich so geil. Also auch mit seiner Fußarbeit. Also weißt du? So wie, also es ist ja jetzt, wahrscheinlich würde er diese Würfe auch los, wenn er kleiner wäre, aber dadurch, dass er so lang ist, ist es natürlich noch schwieriger zu verteidigen und es ist halt, aber sieht es aber auch irgendwie noch cooler aus, irgendwie, dass es funktioniert. Also diese Eleganz auch in seinen Bewegungen. Also deshalb, ja, ist irgendwie guter Dude.
Glaubst du, es ist, also diese Tatsache, dass Zion, also das Point Zion eigentlich momentan nicht existiert, ist auch ein bisschen deswegen, damit halt, also weil Willie Green sich denkt, wir wollen halt die Offense mehr über Ingram und McCollum laufen lassen, also damit es halt nicht so eine, um jetzt ein ganz extremes und etwas beängstigendes Beispiel zu nennen, damit das nicht aussieht wie in Dallas, wo halt ein Spieler die ganze Zeit alles macht, sondern wo man halt sagt, so hier Zion, der ist so, der kriegt ja auch seine Offensiv-Rebounds, der ist irgendwie eh so schwer zu verteidigen. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass die anderen halt auch den Ball in der Hand haben. So, denkst du, das ist irgendwie vielleicht ein Ansatz, warum sie das so machen und halt quasi momentan gar nicht diesen Zion-Ballhändler-Typ mit einsetzen?
Ich glaube halt, also die Grundvoraussetzungen sind halt ganz andere als in Dallas. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es
aussieht. Also ich meine, vor 2 Jahren hat ja Zion Point Zion gespielt, da lief die Offense über ihn. Deswegen, also,
wir müssen
es auch nicht mit Dallas vergleichen. Sondern
genau, das stimmt. Nee, ich habe nur gedacht, also wie sähe es jetzt aus, zum Beispiel, wenn jetzt nur Ingram oder nur McCollum neben Luca spielen würde? Also wahrscheinlich hätte Luca trotzdem den Ball sehr, sehr viel in der Hand, aber ich finde es gar nicht so einfach zu beantworten, weil die Frage ist, welchen Rhythmus, also wahrscheinlich am Ende ist es doch am sinnvollsten, wenn du 3 Leute hast, die eine Offense dominieren können, dass du da Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Green halt so auf dieser Suche ist nach, also wie, nicht jetzt your turn, my turn, sondern eher so, okay, wie kriegen wir das Ganze so zusammen, dass wir dann vielleicht Richtung Ende eines Spiels dann auch schauen können, wer gerade am heißesten ist, beziehungsweise wer am meisten übernehmen kann, beziehungsweise wie kriegen wir es so hin, dass Zion dann perspektivisch auch involviert ist, auch wenn er nicht zwingend den Abschluss suchen muss. Also sprich dann eben Point Zion. Was wir jetzt noch nicht so gesehen haben, überrascht mich halt irgendwie. Ich habe jetzt gar nicht so den Ansatz. Ich meine, es könnte natürlich sein. Es ist vielleicht auch so eine Frage der Zufriedenheit. Also wenn du dann halt, ich glaube, es ist jetzt einem Ingram und einem McCollum meiner Meinung nach auch irgendwie zu Recht schwer zu vermitteln, wenn du sagst, okay, ihr seid jetzt übertrieben formuliert Statisten. Also natürlich sind sie keine Statisten, aber halt so, Zion macht jetzt alles und ihr guckt mal, was für euch abfällt, in Anführungszeichen, beziehungsweise ja. Ihr setzt euch dann schon irgendwie ein. Also ich glaube, das ist halt auch irgendwie schwer zu vermitteln, aber am Ende, so den Eindruck, den ich jetzt habe, ist für mich schon so auch dieses Ding, ich meine, und gleichzeitig, ich meine, also einerseits ist der Eindruck, dass halt es darum geht, da so ein fließendes Teamsystem zu integrieren und zu installieren, dass bei dem alle voneinander profitieren. Und andererseits, gleichzeitig musst du natürlich schauen, dass du auch deine Spiele gewinnst am Anfang. Also wir haben ja alle darüber geredet, wie der Westen jetzt ist. Einige Teams haben Probleme, bei denen wir vielleicht nicht so damit gerechnet hatten. Aber grundsätzlich, wenn du in die Playoffs wirst, wenn du nicht noch ins Play-In rutschen wirst, solltest du ja auch deine Spiele gewinnen. Das heißt, im Endeffekt, experimentieren, ja, wie weit, keine Ahnung, am Ende sagst du dann, okay, wir wissen, was Ingram bringt, wir wissen, was McCollum bringt, obwohl McCollum, wie gesagt, die Quoten sind noch nicht so, oder waren bis jetzt noch nicht so, bis zum Memphis-Spiel. Und du gehst dann so ein bisschen auf Nummer sicher und versuchst es dann eben, wenn mehr Stabilität da ist, zu finden. Ah, ist schwierig. Schwierig.
Ich kam letztendlich auch darauf, weil es ja dieses Gerücht gab, dass Ingram halt diese Point-Zion-Geschichte ziemlich scheiße fand, weil er halt nicht so wirklich sein Ding machen konnte. Ich weiß aber nicht, wie viel da dran ist und ob das dann vielleicht auch ein bisschen größer gemacht wurde, als es ist. Aber sagen wir vielleicht einfach mal so, wir behalten es mal im Auge, ob Zion in der nächsten Zeit gelegentlich vielleicht auch mal Pick-and-Rolls läuft oder ob er halt auf eine andere Art und Weise vielleicht ein bisschen mehr eingebunden wird. Weil, wie gesagt, ich finde es einfach verwunderlich, dass er nur die drittmeisten Würfe in seinem Team nimmt, obwohl er halt die effizienteste Waffe ist, auf jeden Fall.
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sich da noch ein bisschen was verschiebt auf Dauer. Enttäuschung. Wen sehen wir nicht so gerne, Ole?
Ja, ich meine, ich habe es ja eben schon genannt. Eigentlich finde ich diese Rotation grundsätzlich cool und voll mit guten Spielern. Dass McCollum bisher nicht so gut seine Würfe trifft, macht ihn jetzt für mich nicht zur Enttäuschung, sondern ich hätte halt gesagt, also wenn einer von denen, die jetzt regelmäßig spielen, die finde ich nicht so viel beitragen, ist halt auf jeden Fall Devontae Graham, also wahrscheinlich der Einzige, also weil er halt, der ist immer noch ein guter Dreierschütze, trifft auch in dieser Saison knapp über 40%, aber er macht halt sonst nichts, ne? Also sobald er von der Dreierlinie weggejagt wird, hat er eigentlich halt einfach nicht so viel, was er machen kann. Das ist total faszinierend, wenn man sich auch so seine Wurfverteilung anguckt. Er nimmt momentan 3,2 Dreier pro Spiel und 0,8 Zweier pro Spiel. Weißt du, mit was für einer Quote er diese Zweier trifft?
Nein.
Wahrscheinlich, ich kann dir auch die totalen Zahlen sagen, weil es 3 von 11 sind über diese über die Saison bisher. Ja. Das sind 27%. Es ist halt einfach ein eindimensionaler Spieler, der natürlich auch irgendwie defensiv angreifbar ist. Deswegen denke ich, dass wir es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sehen werden. Und ich meine, es hat sich über die letzten Wochen, glaube ich, auch schon ein bisschen mehr in die Richtung entwickelt, dass halt Alvarado eher ein bisschen mehr spielt. Und Graham ein bisschen weniger, ist meiner Meinung nach auch einfach sinnvoller, weil Alvarado ist nicht nur ein 100-mal besserer Verteidiger, er ist mittlerweile auch, er gibt dir auch offensiv mehr, würde ich sagen, weil er halt so ein bisschen mehr Drive drin hat. Er ist zwar jetzt auch nicht der Typ, der dann über 4 Verteidiger stopft oder so, der irgendwie super Finisher ist oder so, aber er hat halt, glaube ich, trotzdem gutes Gespür dafür, wann er halt dann durchstecken kann und so. Spielt grundsätzlich mit ein bisschen mehr Pace, das, was er, glaube ich, auch gerade für einen Backup-Guard immer eine gute Sache ist. Und deswegen könnte ich mir halt vorstellen, dass der mehr und mehr so Graham vielleicht so ein bisschen die Minuten wegfuttert. Und ich glaube, dass es halt für das Team auch eher Sinn macht.
Ja, also ich finde auch, ich meine, also alles, was du spielerisch angesprochen hast, dazu die Energie, die er halt irgendwie bringt, Defense, also er ist halt besser, also ausbalanciert.
Übrigens ist Alvarado in Wirklichkeit ein Player to watch. Ich habe einfach nur über Ingram geredet, weil ich dachte, wir müssen Ingram würdigen. Aber Alvarado finde ich, also eigentlich, ich wenn der eingewechselt schon, wird, dann gucke ich lieber hin.
Ja, ich würde auch, also irgendwie, ja, man sähe gern mehr von ihm. Ist natürlich dann immer die Frage auch, so ein bisschen wie bei Caruso, also wie viel mehr Spielzeit verträgt so ein Spieler? Weißt du, wie ich meine? Der mit so viel Energie spielt und so intensiv auch spielt, so intensiv verteidigt. Aber ja, also ich finde auch, wie gesagt, also Alvarado dann nur auf diesen defensiven Energizer zu reduzieren, was ich am Anfang vielleicht auch so ein bisschen getan habe, bevor ich es mir mehr angeguckt habe, käme auf jeden Fall deutlich zu kurz. Und da, ja, deshalb auf jeden Fall sehr cooler Spieler. Ich habe tatsächlich, du weißt ja früher, ich mochte ja bei Spox auch den Flop des Spiels nicht. Und wenn jetzt keiner groß raussticht, negativ, deswegen, ich habe auch keine Enttäuschung, so richtig. Also Graham, ja, ist jetzt vielleicht derjenige, der bei dem man sagt, okay, vielleicht wenn, ist er am ehesten zu ersetzen, in Anführungszeichen. Aber sonst habe ich jetzt keinen, wo ich sage, oh, krass.
Ja, sonst gibt es ja eigentlich auch in der Rotation bisher nicht wirklich einen Kandidaten, den man nennen kann. Nee. Ich finde tatsächlich auch Dyson Daniels, den Rookie, ziemlich spannend. Der hat bisher nicht viel gespielt, aber das, was ich von ihm gesehen habe, war irgendwie schon gut. Also auch jetzt gegen Memphis hat er mal ein paar mehr Minuten bekommen und man hatte direkt den Eindruck, der kann werfen, der ist also passt halt auch so in diese Riege von großen Spielern auf dem Flügel, die sie haben. Das ist auf jeden Fall auch ein interessanter Typ. Sie haben insgesamt halt echt auf dem Flügel ein ziemlich krasses Überangebot, fast schon.
Ja, voll. Also bringt uns dann theoretisch auch zum Roleplayer-Shoutout.
Mein Alvarado. Ja, gut, den habe ich jetzt 8-mal gegeben.
Du hast es schon geshoutoutet, geoutshoutet. Ich würde aber noch Trey Murphy mit reinschmeißen, tatsächlich. Also weil ich so diese, also klar, er ist jetzt halt irgendwie so der Floor-Spacer, weil er wahrscheinlich mit ihr bester Schütze ist. Jetzt mal McCollum ausgeklammert und vielleicht auch Ingram ausgeklammert, aber so grundsätzlich. Aber er ist halt, auch da lässt sich halt nicht reduzieren. Also ich finde auch so als, also er kann zum Korb gehen, er ist da jetzt auch nicht zwingend nur ein Straight-Line-Driver, wie es immer so schön heißt, handwechseln, shifty. Ich finde ihn so, also als Cutter hast du ja auch angesprochen, bringt eine gewisse Athletik mit. Defensiv habe ich zum Beispiel gegen Memphis, gab es auch eine Situation, wo er im 1 gegen 1 den Block auspackt. Also da ist halt irgendwie, er ist halt genau so ein Wing eigentlich, wie du ihn gern hättest. Und das halt jetzt schon im Endeffekt. Ist jetzt natürlich auch sehr, sehr positiv alles, also, aber so grundsätzlich finde ich, da haben sie halt nach Jones jetzt mit Murphy halt nochmal einen, der halt eigentlich perfekt in dieses Gesamtkonstrukt irgendwie reinpasst und dann sicherlich auch perspektivisch dann sehr, sehr gut zu Zion passen sollte. Also deshalb, ja, finde ich, das ist ein Spieler, der mir relativ gut gefällt.
Ja, definitiv. Unterschreibe ich auch so hart, finde ich auch. Also war ja auch letztes Jahr ein Rookie und hat aber jetzt wirklich in der Offseason echt großen Sprung gemacht. Also letzte Saison hat er auch insgesamt irgendwie 14 Minuten pro Spiel bekommen. Jetzt ist es doppelt so viel und das ist halt auch nicht nur, weil irgendwie regelmäßig Leute ausfallen, sondern weil er sich das verdient. Und also, wie du gesagt hast, ich finde dieses Komplettpaket, was er jetzt schon hat, irgendwie sehr, 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 sehr vielversprechend und denke, der wird wahrscheinlich über die nächsten Jahre da einfach nur noch irgendwie zusätzliche Sachen draufpacken. Und dann ist es halt jetzt so ein Spielertyp, den du einfach unbedingt haben willst. Also
absolut echt gut. Ja, finde ich auch. Hatte ich irgendwas gewundert? Abgesehen von
Panzer. Ja, die Wurfverteilung von Zion haben wir angesprochen. Ja. Ich glaube, das wäre eigentlich das, was ich da nenne. Also ich finde grundsätzlich, wie gesagt, das hat manchmal ein bisschen wirkt, als wäre er nicht Teil der Offense. Mhm.
Ja, unterschreibe ich. Es ist halt also wahrscheinlich das größte Fragezeichen und auch das Fragezeichen, bei dem es sicherlich mit am interessantesten zu sehen sein wird, wie sich das im Laufe der Saison noch entwickelt. Also ob wir da mehr Klarheit bekommen, beziehungsweise ob sich da noch was dreht, wie sich was drehen kann, dann auch, dass es passt. Also denke ich, das ist richtig. Dann bliebe noch der Outlook. Wie schätzt du die Pelicans jetzt ein, nachdem du sie jetzt etwas intensiver begleitet hast? Also bist du weiterhin mitten in dieser Begeisterung vom Saisonstart oder denkst du mittlerweile, vielleicht irgendwie doch noch alles ein bisschen früh oder?
Also ich glaube, ich würde mal davon ausgehen, dass sie die Playoffs erreichen. Ich finde, dafür spricht die Qualität, dafür spricht auch das Potenzial und auch, finde ich, das Steigerungspotenzial, was sie noch haben, weil, wie gesagt, ich glaube, so das, was sie haben, das können sie unter Umständen auch noch wesentlich besser einsetzen, als sie es momentan tun. Also diese Findungsphase, die ist noch nicht vorbei. Und ich kann mir vorstellen, dass, wenn sie erstmal so weit sind, dass die Offense halt nicht irgendwie gerade so für Top 10 reicht, sondern vielleicht eher so, gut, ich meine, so wie Boston und Denver gerade offensiv unterwegs sind, wird es schwer, ganz nach oben zu kommen. Aber vielleicht, also eine Top 5 Offense Können sie mit dem Personal meiner Meinung nach haben, wenn sie vielleicht auch irgendwann genau rausgefunden haben, wie sie ihre vier großen Offensivoptionen, wie sie die halt staggern und wie sie das bestmöglich einsetzen. Ich glaube, da geht noch mehr. Wenn du mich jetzt fragst, ob ich glaube, dass sie in den Playoffs weit kommen, da würde ich momentan eher sagen, nee. Sondern ich würde eher denken, das ist wahrscheinlich ein Team, was in der ersten Playoff-Runde unangenehm ist, aber was ultimativ wahrscheinlich defensiv zu angreifbar ist mit seinen besten Spielern, weshalb es wahrscheinlich jetzt keine Serie gewinnen würde. Ist natürlich dann auch immer Matchup-spezifisch und so, aber also nachdem sie im ersten Saisonspiel die Nets so verprügelt haben, gab es ja schon die Leute, die sagen, oh, vielleicht können die ja den Westen gewinnen. Das können sie, glaube ich, nicht. Also das würde mich schon schockieren. Ich glaube eher, das ist ein gutes Team. Das ist ein solides Playoff-Team. So, das Maximum ist vielleicht, dass sie eine Serie gewinnen, aber das würde mich ehrlich gesagt auch Stand jetzt eher überraschen. Und da kann aber über die nächsten Jahre auch noch, da kann glaube ich noch mehr passieren, wenn sie halt das Ganze irgendwie noch ein bisschen mehr austariert bekommen. Ich meine, da haben wir jetzt noch nicht drüber geredet, aber ihre Situation in Sachen Assets und Picks, also unter anderem vielleicht den Lakers-Pick, der Victor Wembanyama wird, die ist ja extrem reizvoll. Also die haben ja unfassbar viel Spielraum. Die können sich jetzt momentan erstmal angucken, wie das ist. Und wenn sie irgendwann zu dem Schluss kommen, wir finden Valanciunas geil, aber vielleicht ist er nicht der perfekte Fit neben Zion. Vielleicht müssen wir doch gucken, ob wir Miles Turner oder so kriegen. Die haben ja jede Möglichkeit, das zu bekommen. Also die haben die Verträge, die sie traden können. Die haben interessante junge Spieler, die momentan sowieso zu wenig spielen. Die haben Picks galore aus diesem Davis-Trade und halt auch eigene und so. Die haben ja unfassbar viel Spielraum. Deswegen ist die Aussicht für dieses Team insgesamt, glaube ich, sehr, sehr positiv. Ist natürlich dann auch immer ein bisschen davon abhängig, bleibt Zion jetzt ein fitter NBA-Spieler, aber das können wir ausklammern, weil das wissen wir sowieso alle, dass das natürlich ein wesentlicher Faktor ist. Aber den können wir jetzt halt nicht beurteilen.
Eben, das wäre reine Spekulation. Und ich denke, ja, also wie du gesagt hast, Stand jetzt ähnlich wie letztes Jahr eigentlich. Unangenehmer Erstrundengegner, je nach Matchup vielleicht ein bisschen mehr. Aber es ist halt eben das Ding. Also da kann halt noch was passieren. Und dann wird es interessant. Also ich bin schon gespannt, ob sie da halt eben Richtung Rim Protection dann noch irgendwie was machen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie diesen Lakers-Pick abgeben, weil wenn dann wirklich Wembanyama rauskäme.
Den können sie nur für Kevin Durant abgeben. Und
eigentlich eben. Selbst dafür nicht. Genau. Also
der ist eh unzufrieden und will dann weg.
Ja, genau. und ja, das ist, ich glaube, da mehr dich in den Arsch beißen, als wenn du einen Pick tradest, der zu Victor Wembanyama wird, kannst du, glaube ich, nicht. Und das macht, glaube ich, auch niemand.
Ja, den Pick, also vor allem, wenn die Lakers so schlecht bleiben, wie sie jetzt sind, und halt wirklich die Chance groß ist, dass die eine der drei schlechtesten Bilanzen am Ende haben werden oder eine der fünf schlechtesten, da kannst du den Pick nicht traden, den musst du dann einfach behalten.
Nee, ich meine, gut, wenn dir jemand Kobe White dagegen anbietet, kannst du es vielleicht schon machen. Aber
ja, gut, das ist halt auch ein spezieller
Fall. Anderes. Aber ne, sonst natürlich nicht. Nee, aber von daher, also es ist, wie gesagt, du hast ja am Anfang eingangs gesagt, es ist eine interessante Phase, einfach weil noch vieles gefühlt offen ist. Und so, vielleicht reden wir in ein paar Monaten, ein paar Wochen auch schon wieder anders und Zions Rolle wird größer und es funktioniert aber trotzdem mit Ingram und McCollum. McCollum hat seinen
Wurf dauerhaft gefunden. War das pun intended gerade? Weil wenn ja, dann war es sehr gut.
No, was no pun intended. Wieso, was habe ich gesagt?
Zions Rolle wird größer.
I see what you did there. Yeah, I do. Aber total unabsichtlich. Wie immer eigentlich.
Das wird übrigens der Titel dieser Folge. Das schreibe ich mir jetzt auf.
Wird Zions Rolle größer?
Zions Rolle wird größer.
Ja, Zions Rolle wird größer. Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich werde auch wenn der Bandwagon demnächst durch die nächste Stadt fährt, werde ich, glaube ich, die Pelicans weiter verfolgen. Allein um Brandon Ingram bei seiner Arbeit zuzuschauen. Und dann schauen wir mal, wo es hingeht.
Klingt gut.
Wer da noch kommt.
Als nächstes Kings oder was?
Ja, sollen wir einfach machen.
Jinxen wir sie damit halt wieder hart?
Ja, wir jinxen sie hart, aber wir müssen eigentlich direkt aufspringen auf den Bandwagon, solange er noch rollt und nicht
irgendwo in der Werkstatt steht. Ja, das nächste Spiel gegen die Spurs, das werden sie wahrscheinlich auch gewinnen. Weil die Spurs sind jetzt mittlerweile, die haben sich jetzt mittlerweile eingegroovt in ihrem nicht mehr unbedingt Gewinnen-Modus.
Ja, und ich meine, ja, vielleicht dieses das Drew Eubanks Revenge Game sitzt wahrscheinlich auch in den Knochen, kann ich mir vorstellen.
Ich glaube auch. Ne? Also mal gucken. Spurs und dann Detroit. Ja, also ich glaube, aus der 4-Spiele-Siegesserie, die sie jetzt gerade haben, werden vielleicht 6. Also perfekter Zeitpunkt. Das nächste Kings. Ja.
Stimmt, wobei gleichzeitig wäre es auch typisch Kings, wenn sie jetzt erstmal 0-2 weitermachen würden.
Das ist der Jinx-Modus.
Das ist der Jinx-Modus. Wir sind gespannt. Und,
boah, und danach steigen at Memphis, at Atlanta und at Boston. Okay, ja, also wir müssen die gar nicht jinxen. Der Höhenflug ist halt bald vorbei. Sorry.
Ja, oder er wird halt richtig, oder sie heben halt richtig ab. Das kann natürlich auch noch passieren. Also von daher, wir steigen genau zur richtigen Zeit um, sind gespannt und bedanken uns jetzt an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben und uns abonnieren wollen, könnt ihr das sehr gerne tun. Eigentlich überall, bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram. Schaut, wenn ihr Lust habt, mal bei Patreon vorbei. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.